Der Urtext zentraler Strömungen des Tech-Libertarismus im frühen 21. Jahrhundert wurde im Jahr 1997 veröffentlicht. Er trug einen Titel, der eine gewisse Söldnermentalität verriet. The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State. Die Autoren waren der US-amerikanische Wagniskapitalgeber James Dale Davidson und der britische Journalist und Geschäftsmann William Rees-Mogg, die zuvor bereits gemeinsam ein Buch mit dem Titel Blood in the Streets – Investment Profits in a World Gone Mad veröffentlicht hatten. Der Titel nimmt auf Nathan Rothschilds Axiom Bezug, man solle an der Börse investieren, wenn auf den Straßen Blut fließt. Rees-Mogg beschrieb sich und Davidson als Instabilitätsprognostiker und Diskontinuisten. Ihr Genre war der Futurismus, den sie um Anlageberatung ergänzten. Wie konnte man vom bevorstehenden Zusammenbruch profitieren? Bereits im Jahr 1991 warben sie für die subversive Erfindung des Mikrochips und seine Fähigkeit, den Nationalstaat zu zerstören. Im Mittelpunkt ihrer Argumentation stand das Internet, das in ihren Augen die überkommenen Vorstellungen der territorial verwurzelten Governance erodieren ließ. Cybercash, erklärten sie, werde die Menschen in die Lage versetzen, ihr Geld anonym an beliebige Orte zu transferieren, und die Flucht der Reichen aus Hochsteuerländern werde die Sozialstaaten aushungern. Diese Überlegungen zur Kapitalflucht kombinierten sie mit einem spekulativen Argument, das sie der Epigenetik entlehnt hatten. Der Mensch sei in eine Phase der beschleunigten Evolution eingetreten. Es entstehe eine extrem mobile Superklasse besonders intelligenter Menschen, die genügsame Arbeitskräfte mit niedrigeren IQs aus der Ferne lenken und ihr Vermögen dem Zugriff gieriger Staaten entziehen könnten. Davidson und Rees-Mogg bezeichneten diesen winzigen, exklusiven Teil der Weltbevölkerung als souveräne Individuen, deren zukünftige Zahl sie auf weltweit 100 Millionen Menschen schätzten. Die Form des Nationalstaats sei dysgenetisch, sie widerspreche den Gesetzen des evolutionären Fortschritts und sei mit dem Überleben der Menschheit unvereinbar. In einer Ära der Hypermobilität sei es im Interesse der Evolution, sich den nationalen Zwängen zu entziehen. Die aufstrebenden globalen Eliten würden ihre Scheuklappen ablegen, sie würden erkennen, dass die nationale Identität für sie keinerlei Sinn mehr hatte. Die Vorstellung, sie könnten ihren sogenannten Mitbürgern irgendetwas schulden, werde ihnen lächerlich erscheinen. Sie würden realisieren, dass ihre Landsleute in Wahrheit Parasiten und Räuber seien, deren Denken mit der Vorstellung kontaminiert worden war, sie verdienten einen Anteil am hart erarbeiteten Einkommen anderer. Das souveräne Individuum wisse, dass es niemandem außer sich selbst verpflichtet sei. Die Autoren sprachen von einer Rückkehr zur vielgestaltigen politischen Geografie des Mittelalters. Vor dem Nationalstaat, schrieben sie, war es schwierig, die Zahl der souveränen Gemeinwesen in der Welt genau zu bestimmen, weil sie einander in komplexen Strukturen überlagerten und weil vielfältige Organisationsformen Macht ausübten. Es wird wieder so sein. Im kommenden Jahrtausend wird die Souveränität einmal mehr fragmentiert werden. Die Desintegration werde den wenigen zugutekommen. Jedes Mal, wenn ein Nationalstaat zerbricht, wird dies die Dezentralisierung weiterer Kompetenzen ermöglichen und die Autonomie der souveränen Individuen erhöhen. Wir gehen von einer Vervielfachung der souveränen Einheiten aus, wenn aus den Trümmern der Nationalstaaten zahllose Enklaven und Rechtsräume hervorgehen, die eher Stadtstaaten ähneln. Dies war ein Modell des Kapitalismus ohne Demokratie. Da die Entscheidungsfindung per Mehrheitsbeschluss nicht die Ergebnisse liefern konnte, die für das wirtschaftliche Überleben erforderlich waren, würden die Demokratien im globalen Wettbewerb langsam ins Hintertreffen geraten. Sie würden einfach absterben, ohne dass Staatsstreiche nötig wären. The Sovereign Individual hat großen Einfluss auf das Denken der Libertären im Silicon Valley gehabt. Mark Andreessen, ein bekannter Wagniskapitalgeber, der an der Entwicklung des ersten Internetbrowsers beteiligt war, erklärte, kein anderes Buch über die sich abzeichnende Gestalt des 21. Jahrhunderts habe ihn so sehr inspiriert. Ein weiterer Leser, der von dem Buch beeinflusst wurde, war Peter Thiel, der das Online-Zahlungssystem PayPal auch mit der Absicht gründete, die darin beschriebene Vision von verschlüsseltem virtuellem Geld zu verwirklichen. Er erklärte, das Buch habe ihm vor Augen geführt, dass Erfolg von der Fähigkeit abhänge, 10 bis 20 Jahre vorauszudenken. Der Reiz von The Sovereign Individual beruht unter anderem darauf, dass Davidson und Rees-Mogg dem widersprechen, was man als das Kommunen-Narrativ des Internets bezeichnen könnte. Diesem Narrativ zufolge hat das Silicon Valley seinen Ursprung im Scheitern der Hippie-Kommunen der 70er Jahre. Ein Fehlschlag, der Leute wie Stuart Brand, den Herausgeber des Whole Earth Catalog, dazu veranlasste, ihre Utopias im sauberen Raum der Programmcodes statt im undurchdringlichen Dickicht der materiellen Welt zu errichten. In der vom ehemaligen Grateful Dead-Mitglied John Perry Barlow verfassten und 1996 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos präsentierten Unabhängigkeitserklärung des virtuellen Raums wurde der Cyberspace als neue Heimat des Geistes bezeichnet. Barlow schilderte das Internet als eine Art von psychedelischem Traumland und schrieb, herkömmliche juristische Verständnisse von Eigentum, Meinungsfreiheit, Identität, Bewegung und Kontext würden dort nicht gelten. Sie beruhen allesamt auf der Materie. Und hier gibt es keine Materie. Im Gegensatz dazu gestanden die Anarchokapitalisten der Materie sehr wohl eine Rolle in der Erschaffung der digital vermittelten Welt zu, und dasselbe galt für das Eigentum. Wenn man es richtig anstelle, erklärten sie, könne das Eigentum im Internet sogar noch unverletzlicher sein als in der physischen Welt. Einem Konservativen wie Thiel gefiel The Sovereign Individual zweifellos, weil die beiden Autoren das begriffen und für das sentimentale Kommunen-Narrativ wenig übrig hatten. Davidson und Rees-Mogg gaben unverhohlen zu, der Ertrag des neuen Paradigmas werde ungleichmäßig verteilt werden. Ihrer Meinung nach würde das Internet keineswegs den geplatzten Traum der 70er Jahre verwirklichen und alle Unterschiede beseitigen. Vielmehr würde es zu einer Verfestigung auf Leistung basierender Hierarchien führen, und das sei gut so. Die Ereignisse sollten ihre Einschätzung bestätigen. Im Jahr 2000 hatten die erfolgreichsten Unternehmen, darunter Amazon und eBay, das Internet in eine Ansammlung von Online-Einkaufszentren verwandelt, in öffentliche Räume in Privatbesitz, in denen die Parameter für das Handeln von den Eigentümern vorgegeben und wo Einnahmen zuerst mit unseren Käufen und später auch mit den Daten erzielt wurden, die wir mit jeder Cursorbewegung erzeugten. Das real existierende Internet war kein Utopia jenseits des Eigentums, sondern ein Utopia des Eigentums. Es wurde klar, dass die neue Frontier des Internets wie die alten Grenzen funktionierte. Wer sich zuerst bewegte, würde das Neuland erobern. Auf dem noch unerschlossenen Territorium boten sich neue Gelegenheiten für Eigentümerschaft.